Herzlich willkommen zum PRIF Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt. Mein Name ist Laura Friedrich und ich arbeite am PRIF in der Abteilung für Wissenschaftskommunikation. Das Zeitalter des Anthropozän. Das beschreibt das geologische Zeitalter, in dem der Mensch zum langfristig prägenden Faktor für unsere Erde geworden ist. Ein weit bekanntes Beispiel ist, dass Plastik inzwischen überall nachweisbar ist. Im Meer, im Eis und auch in Lebewesen. Ein weiteres prominentes Beispiel ist der menschengemachte Klimawandel. Darüber und was das mit Friedens- und Konfliktforschung zu tun hat, spreche ich heute mit Patrick Flamm. Er blickt in seiner Forschung auf das Verhältnis zwischen Umwelt, Frieden und Sicherheit im Anthropozän sowie auf polare Geopolitik. Er leitet außerdem die neue Forschungsgruppe Ökologie, Klima und Konflikt, die jetzt am PRIF mit ihrer Arbeit startet. Hallo Patrick, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ökologie, Klima und Konflikt. Lass uns doch mit der Frage beginnen, wie ergibt sich diese Verbindung?
Es gibt drei ökologische Krisen auf dem Planeten. Einmal die Klimakrise, die hast du schon erwähnt, das ist wohl die bekannteste. Das letzte Mal, dass wir so viel CO2 in der Atmosphäre hatten, gab es keine Menschen auf dem Planeten. Also das ist neu. Und wir haben die Biodiversitätskrise. Seit den 1970er Jahren haben wir 3/4 aller Tiere verloren, gemessen an den Tierpopulationen, nicht so sehr den Arten. Und wir haben auch nur wirklich gute Zahlen für diese letzten 50 Jahre. Und dann haben wir noch die dritte Verschmutzungskrise, die hast du eben auch schon erwähnt, mit Plastik. Man kann da auch andere Verschmutzungskrisen anwählen, zum Beispiel Lichtverschmutzung oder auch Lärmverschmutzung. Die Lichtverschmutzung wird häufig etwas unterschätzt, die stört allerdings nicht ganz unwesentlich den Tag-Nacht-Rhythmus von Tieren und Pflanzen. Also auch das ist wichtig im Blick zu behalten. Und unser Anspruch in dieser neuen Forschungsgruppe ist es, alle drei planetaren ökologischen Krisen im Blick zu haben und hier gezielt mit naturwissenschaftlichen Kolleginnen diese Wechselwirkung der Krisen auf dem Schirm zu haben. Und wir haben bereits bestehende Kontakte zu den KollegInnen von Senckenberg hier in Frankfurt in der Hinsicht. Und generell ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass Sicherheit, Wohlstand und auch Gesundheit von Menschen auf dem Planeten Erde von Ökosystemdienstleistungen und gesunden Ökosystemen abhängen. Das bedeutet, dass diese drei Krisen in ihre Wechselwirkung zu Unsicherheiten und Konflikten führen können, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das haben wir oftmals noch nicht so richtig verstanden.
Und warum ist es wichtig, Umweltfragen in die Konfliktforschung einzubeziehen?
Weil wir das lange nicht getan haben. Also man hatte sehr lange in der Konfliktforschung einen dezidiert sozialen, auf Menschen, auf Staaten gerichteten Fokus. Und man hatte auch die Annahme, dass Ökologie, dass die Natur irgendwie passiv und stabil und statisch im Hintergrund ist. Eine reine Bühne, auf der Weltpolitik passiert. Und Umwelt oder die Natur trat dann vielleicht mal als umkämpfte Ressource, als Rohstoff, ob das jetzt Öl war oder irgendwelche reichen Fischbestände oder auch Phosphat als Dünger. Umwelt trat als umkämpfte Ressource hin und wieder auf. Aber Umwelt, Natur selbst hatte auf dieser Bühne keine eigene Rolle. Und heute ist klar, vor allem auch durch die Klimakrise, dass diese Bühne gar nicht so stabil ist und dass sie auf tönernen Füßen gebaut ist. Also Umwelt, Ökosysteme und ihre Dienstleistungen sind fundamental für Landwirtschaft und für Ernährungssicherheit. Und ein stabiles, berechenbares Klima ist eine sehr wichtige Grundvoraussetzung für komplexe Gesellschaften wie die unsere. Vor allem, wenn wir Abhängigkeiten haben von Just-in-Time-Lieferketten. Also nochmal auf dieses Bühnenbild zurückkommt, die Bühne lebt. Ja, sie ist nicht passiv, sie ist nicht statisch. Und sie macht das Theater, das Weltpolitische darauf nur noch schwieriger. Und ich kann da ein paar Beispiele dazu nennen, um das ein bisschen auszuführen. Also wenn wir von Extremwettern, Extremwetterlagen und von Desastern ausgehen, dann haben die natürlich heute schon volkswirtschaftliche Kosten, wenn wir an das Ahrtal denken in Deutschland beispielsweise. Und die fordern Todesopfer. Und wenn wir an die heißen Sommer auch hier in Frankfurt denken, wir wissen das aus der Klimapsychologie, heißes Wetter macht Menschen aggressiver. Also das ist keine gute Mischung ohnehin schon. Und wenn wir dann auch noch in klimavulnerable Gebiete, in Teilen von Afrika, in Äquatornähe beispielsweise denken, wo es häufig schon zu heiß und zu trocken ist für Subsistenzlandwirtschaft, oder wenn wir an tiefliegende Küstengebiete denken, die zum Beispiel im Südpazifik, jetzt schon durch Meeresspiegelanstieg existenziell bedroht sind, dann kann das wiederum zu Migrationsentscheidungen von Menschen führen, die aus ländlichen Bereichen in Städte flüchten und dann entstehen da wieder neue Konflikte. Das ist ein Beispiel, so ein traditionelles darüber, wie Umweltveränderungen zu Konflikten führen können. Aber ich kann auch ein ganz anderes Beispiel bringen aus so einem militärischen Bereich. 90% der globalen Erwärmung passieren in den Weltmeeren. Physikalisch wissen wir, dass sich im Nordatlantik Ozeanströmungen verlangsamen und dass sich durch den Eintrag von abschmelzendem Eis der Salzgehalt verändert. Und diese physikalischen Veränderungen im Wasser bedingen jetzt, dass Sonarortung weniger gut funktioniert. Und es könnte deswegen in Zukunft schwieriger werden, dort U-Boote zu finden und dadurch nicht nur zu finden, sondern auch zu bekämpfen. Also der Ozean wird quasi trüber, weniger durchsichtig. Und das könnte konkrete strategische Auswirkungen haben auf U-Boot-Strategie und entsprechende Planung. Und noch ein zusätzlicher Punkt dazu, dieses sich erwärmende Oberflächenwasser ist auch jetzt schon eine Herausforderung für die Kühlung von Schiffsmotoren. Und das ist in Zukunft wahrscheinlich noch sehr viel mehr der Fall. Das letzte Beispiel, das ich da noch geben möchte, ist, dass auch Umweltpolitik selbst, also die Antwort auf Umweltveränderungen, zu Konflikten führen kann. Und das können jetzt die niederländischen Bauern sein, die dagegen protestieren, dass der Nitrateintrag ins Grundwasser durch Landwirtschaft reguliert wird. Das kann auch die Errichtung von Naturschutzgebieten sein, wo lokale Gemeinschaften, die da leben und auch jagen, vertrieben werden und dann auch bedroht werden. Das sind dann nicht mehr Jäger, sondern auf einmal Wilderer. Und die sehen sich mit Rangern, Parkrangern konfrontiert, die militärisches Training bekommen haben. Also das ist so der Kontext militarisierter Artenschutz. Diese Konflikte könnte man als sozial-ökologische Transformationskonflikte beschreiben. Und wie diese Konflikte möglichst friedfertig und effektiv bearbeitet werden können, ist eine wichtige Frage auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Welt. Und das, was ich da jetzt beschrieben habe, ist so dieser traditionelle Umweltsicherheit-Nexus. Und das ist, was die neue Forschungsgruppe angeht, der erste Forschungsfokus. Also die Frage, welche Konfliktpotenziale ergeben sich unter welchen Bedingungen durch bestimmte Umweltveränderungen. Es gibt da Forschung zu der letzten Jahre und Jahrzehnte und da ist der empirische Befund recht klar. Also es gibt keinen Automatismus, dass Umweltveränderung immer notwendigerweise zu mehr Konflikt führt und zu Konflikteskalation. Es kommt immer auf den lokalen Kontext, auf das lokale politische Gefüge drauf an, ob Akteure da fähig und willens sind, mit diesen Herausforderungen, mit diesen Risiken effektiv umzugehen. Und noch ein Punkt, den ich da machen kann, ist der, dass es nicht nur um Konflikt gehen muss und gehen soll, sondern es gibt auch immer weiter wachsenden Forschungsbereich, der sich mit der Frage beschäftigt, wann und wo es vielleicht Möglichkeiten gibt, dieses gemeinsame Interesse an einer gesunden Umwelt beziehungsweise an einer gemeinschaftlichen, produktiven Nutzung von Umweltressourcen dahingehend zu nutzen, dass man Kooperation stiften kann oder sogar ein friedliches Zusammenleben ermöglicht. Das ist der Forschungsstrang zu Environmental Peacebuilding oder ökologischer Friedensförderung, den wir in der Gruppe ebenfalls im Blick behalten. Aber um jetzt den Bogen zu spannen zu dem zweiten Forschungsfokus, den wir haben, diese eher traditionelle Umweltkonfliktforschung blickt häufig auf sehr lokale Kontexte oder auf Regionen und dann auch oft nur auf einen Teilbereich, zum Beispiel jetzt Klima, die Umweltveränderungen im Kontext der drei planetaren Krisen, also Klima, Biodiversität und Verschmutzung, passieren im Moment allerdings in einer Geschwindigkeit und in einem Maßstab, der auf menschliche Zeit hingemessen präzedenzlos ist. Also innerhalb der letzten 200 Jahre ist das Erdsystem in seinen Teilbereichen, die Hydrosphäre, also die Wassersphäre, die Kryosphäre, die Welt des Eises auf dem Planeten und die Biosphäre, also das Leben auf dem Planeten, sind auf eine Art und Weise beeinflusst, die nicht vorhersehbare Konsequenzen für das Leben auf dem Planeten Erde haben. Es hat wirklich eine neue Qualität. Das ist diese Qualität, die in dem Begriff des Anthropozän, also des Menschenzeitalters, ihren Ausdruck findet. Menschen haben schon immer ihre Umwelt nicht nachhaltig geschädigt, aber noch nie so schnell, noch nie in diesem planetaren Maßstab und noch nie mit solchen weit in die Zukunft reichenden Konsequenzen für die Funktionsweise des ganzen Erdsystems. Das wird über das Konzept der planetaren Grenzen für ein stabiles Ökosystem Erde veranschaulicht. Das sind zum Beispiel solche Grenzen wie der Klimawandel oder das Ozonloch oder die Versauerung der Ozeane oder auch die Trinkwasserverfügbarkeit. Und wenn man diese neuen Grenzen, diese neuen Belastungsgrenzen sich anguckt, dann sind derzeit 6 schon überschritten. Also das ist eine schwierige Situation, in der wir uns da befinden.
Und was bedeutet diese planetare Perspektive für Frieden und Konflikt?
Wir fragen uns, welche Kooperations- und Konfliktdynamiken können sich hier durch Umweltveränderungen im planetaren Maßstab ergeben? Und wie sieht's aus mit Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik, die am Planetaren ansetzt? Unser Ansatzpunkt sind dabei Weltregionen, die in besonderem Maße planetar wichtig sind. Also hier ist das Lokale gleichzeitig planetar. Zum Beispiel die Hohe See oder die Polarregion, aber auch der Amazonas-Regenwald oder der niedrige Erdorbit und das Weltall. In all diesen Regionen finden Veränderungen statt, die wir noch nicht richtig verstanden haben, die aber sehr konsequenzenreich sein können. Und auch hier müssen wir weiter interdisziplinär mit unseren naturwissenschaftlichen Kollegen im Dialog bleiben. Und ich gebe mal, um das zu veranschaulichen, 2 kurze Beispiele, an denen ich selber arbeite. Das erste ist Weltraumschrott und das zweite ist Meeresspiegelanstieg durch das Abschmelzen der polaren Eiskappen. Zum ersten Beispiel. Wir haben, und das ist auch mittlerweile gut bekannt, wir haben im niedrigen Erdorbit ein großes Verschmutzungsproblem. Das Problem des Weltraumschrotts. Hier ist so viel Weltraumschrott unterwegs, dass die internationale Raumstation regelmäßig Ausweichmanöver fliegen muss, um da nicht bedroht zu werden. Und gleichzeitig werden zusätzlich zu diesem bestehenden Weltraumschrott im Moment so viele neue Satelliten ins All gebracht wie nie zuvor. Also SpaceX, das ist der Hauptakteur hier, startet mehrmals die Woche Raketen. Und wir haben allein in den letzten 4 Jahren über die Hälfte aller Satelliten ins Weltall gebracht, die wir jemals als Menschen ins Weltall gebracht haben. Also das ist ein exponentielles Wachstum, das wir hier sehen. Und was jetzt die Lösung angeht für dieses Weltraumschrottproblem, da ist die am ernsthaftesten betriebene Nachhaltigkeitslösung für dieses Verschmutzungsproblem, dass man diese Satelliten in die Erdatmosphäre zurückbringt, damit die Objekte dort dann verglühen. Es gibt noch ein paar andere Ideen, beispielsweise, dass man die Materialien im Erdorbit einsammelt und durch Roboter recyceln lässt. Das sind aber klare Sicherheitsbedenken und Dual-Use-Problematiken hier. Man kann nämlich auch einfach Satelliten schnappen und abgreifen, die einem nicht gehören. Also das ist eine militärische Dimension, die nicht ganz unwesentlich ist. Aber nochmal zurück zu diesem Vorhaben, dass man die alten Satelliten verglühen lässt, um damit den Erdorbit zu säubern. Wir wissen nämlich leider kaum etwas darüber, was in der mittleren und oberen Atmosphäre chemisch passiert, wenn dort so viele Verbrennungsprozesse passieren durch verglühende Objekte und dadurch, dass diese neuen Materialien eingetragen werden. Es ist unheimlich schwierig, dort oben Messungen durchzuführen und wir haben kaum welche. Wir haben eine geringe Anzahl an Simulationen, aber das ist alles, was wir wissen. Wir wissen aber auch jetzt schon, dass mehr Aluminium durch Satelliteneintrag in die Atmosphäre kommt, als durch natürliche Prozesse aus dem All, also durch Meteoriten beispielsweise. Und die Worst-Case-Szenarien, die es hier gibt, sind eine mögliche Ausweitung des Ozonlochs. Das ist eine der Errungenschaften internationaler Umweltpolitik, dass man es geschafft hat, das Ozonloch wieder zu schließen. Und jetzt vielleicht über einen Umweg durch das Weltall könnte dieser Erfolg wieder bedroht sein. Das ist ein Worst Case. Ich will das nur nochmal kontextualisieren. Und ein anderer Worst Case, der passieren könnte, aber wie gesagt, wir wissen, dass noch nicht so richtig ist, dass man durch den Eintrag dieser Materialien den Strahlungshaushalt der Erde verändern könnte. Und das könnte ein vollkommen unkontrolliertes Geoengineering-Projekt bedeuten. Zu Geoengineering werde ich gleich nochmal mehr sagen. Aber das Wichtige hier ist, der Nachhaltigkeitsdiskurs zu Weltraumschrott ist gewissermaßen atmosphärenblind. Man versucht, die Verschmutzungskrise im Erdorbit dadurch zu lösen, dass man die Atmosphäre verschmutzt, ohne die Konsequenzen wirklich zu kennen. Und nachhaltiges Handeln fordert eigentlich die Befolgung des Vorsorgeprinzips ein. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Also das erste Beispiel, zu dem ich selbst gearbeitet habe. Und das zweite, da geht es eben um den Meeresspiegelanstieg in den Polarregionen. Wir wissen aus der Erdsystemforschung und aus der Glaziologie, dass die fragilsten planetaren Kipppunkte die Eisschilde in Grönland und der Westantarktis sind. Die können schon irreversibel kollabieren, wenn man sich an das Paris-Ziel von 2 Grad hält und also die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzt. Da ist eine große Unsicherheit aber in der Wissenschaft darüber, aber das ist wahrscheinlich. Im grönländischen Eisschild sollte das komplett kollabieren. Steckt genug Wasser, um den globalen Meeresspiegel um 7 Meter ansteigen zu lassen. Also das würde zwar nicht über Nacht passieren, das würde Jahrhunderte, vielleicht auch Jahrtausende dauern, aber wenn der Kipppunkt des Eisschildes überschritten ist, dann ist er überschritten, da lässt sich diese Entwicklung nicht mehr aufhalten. Das ist dann reine Schwerkraft, die da wirkt und die Masse des Eises wird dann einfach in den Atlantik gezogen. Im westantarktischen Eisschild stecken circa 5 Meter Meeresspiegelanstieg und hier wäre der absolute Worst Case das ostantarktische Eisschild, das Gott sei Dank sehr stabil ist, aber nur, dass ich es ja auch erwähnt habe, das ostantarktische Eisschild ist zum Teil 4 bis 5 Kilometer dick, also nur Eis, und fast genug Wasser, um den Meeresspiegelanstieg global um 50 Meter ansteigen zu lassen. Also diese Umweltveränderungen, sollten sie passieren, würden das Gesicht der Erde wirklich verändern und würden die Küstenregionen natürlich dramatisch verändern. Deswegen ist dieses Paris-Ziel so unheimlich wichtig, vor allem das von 1,5 Grad, weil das uns das Einzige ist, das uns ein bisschen Sicherheit gibt, was diese Kipppunkte angeht. Leider haben wir das Ziel gerissen. Also das werden wir eigentlich nicht mehr einhalten können. Und das führt mich jetzt zu diesem neuen Politikfeld, das ich eben schon erwähnt habe, Geoengineering. Geoengineering bedeutet das bewusste, groß angelegte und technische Manipulieren von biochemischen oder geophysikalischen Prozessen, um Klimakriseneffekte abzumildern. Und diese Ideen reichen dann vom Dimmen der Sonneneinstrahlung, also vom Ändern des Strahlenhaushalts, zum Beispiel durch das Ausbringen von Chemikalien in der Atmosphäre, durch Flugzeuge, das heißt auf Englisch dann Solar Radiation Management, bis hin zu der Idee, dass man die eben schon erwähnten Eisschilde in den Polarregionen durch große Barriereninfrastrukturen stabilisieren könnte. Also die Idee ist, dass man da warme Meeresströmungen, die das Eisschild bzw. kritische Auslassgletschersysteme von unten her aus dem Wasser schneller abschmelzen lassen, dass man durch diese Infrastrukturen die Eisschilde stabilisiert, weil diese warmen Meeresströme abgelenkt werden. Ja, die kommen dann nicht an die Gletscher ran und können sie dann auch nicht abschmelzen lassen. Und bei Geoengineering stellen sich ganz offensichtlich allerlei technische Machbarkeitsfragen, ökologische Fragen, was bedeutet das für Ökosysteme, konkret in der Antarktis von Fischen beispielsweise, von Fischbeständen. Es stellen sich aber auch allerlei ethische Fragen. Sollte man das denn tun? Und wer sollte diese Entscheidung treffen? Und diese Fragen sind auch häufig geopolitischer Art. Zum Beispiel stellt sich die Frage, wie sich diese Technologien sicherheitstechnisch einsetzen lassen. Haben die irgendeine militärische oder strategische Relevanz? Oder wem nützt das Ganze am Ende des Tages? Nützt das wirklich den Betroffenen, den klimavulnerablen Gemeinschaften im Südpazifik, die durch den Meeresspiegelanstieg existenziell bedroht sind? Oder nützt das wieder den Staaten und Firmen, die durch diese Technologien und die Entwicklung und den Einsatz Macht und Einfluss gewinnen und womöglich auch Geld daran verdienen? Und häufig sind das dann auch genau die Staaten, die bereits die Klimakrise zu verantworten haben. Also hier stellen sich dann auch ganz große globale Gerechtigkeitsfragen.
Übrigens um Dual Use ging es auch schon mal in einer anderen PrivTalk-Folge mit Una Jakob und Malte Götzsche. Um aber auf die Gerechtigkeitsfragen zurückzukommen, die du angesprochen hast. Welche Überlegungen zur Gerechtigkeit sind das denn genau?
Für mich ist hier von Relevanz Umweltgerechtigkeit. Also die Frage, wer profitiert von einer Umweltnutzung? Wer trägt die Kosten dafür? Und leider sehen wir sehr häufig Umweltungerechtigkeiten, bei denen jene Gruppen, die am wenigsten profitiert haben, auch jene sind, welche die größten Risiken zu tragen haben. Das ist vor allem im Klimakontext so. Und das sind nicht nur menschliche Gruppen, die diese Lasten zu tragen haben, sondern eben auch die Natur selbst. Also Ökosysteme tragen die Folgen von nicht nachhaltigen politökonomischen Strukturen und Prozessen. Und eben auch zukünftige Generationen. Also auf die Akteure weitet sich dann so ein planetarer Umweltgerechtigkeitsblick auch. Diese Anthropozän-Perspektive nimmt diese langfristige und sozialökologische Zusammenhänge bewusst in den Blick. Und zum Begriff des Anthropozäns stellt sich dann auch die Frage, wo denn die Verantwortlichkeit für das Anthropozän gesucht wird. Also wie kam es denn dazu? Wer ist dafür verantwortlich? Und je nachdem, welche Antwort man da findet, welche Handlungsoptionen entstehen dann daraus, um das Raumschiff Erde wieder in nachhaltige Bahnen innerhalb planetarer Grenzen zu geleiten? Ist hier die Menschheit als Ganze schuld am Anthropozän oder sind das dann eher nur reiche, ausbeuterische Akteure aus dem globalen Norden? Braucht es hier lediglich starke globale Institutionen und mehr internationale Kooperation? Oder muss man versuchen, konsumgetriebenen Kapitalismus zu überwinden als Wirtschaftssystem? Oder, noch eine dritte Perspektive, liegt das Problem noch sehr viel tiefer in der Kultur und in der westlichen Philosophie? Also man kann da bis zu Descartes gehen und dieser Natur-Kultur-Trennung. Muss es vielleicht einen Sinneswandel geben, was unser Selbst- und Naturverständnis angeht? Das könnte dann ein komplettes Neudenken von Mensch-Umwelt-Beziehungen bedeuten, was auch die Rechte von nichtmenschlichen Entitäten, von Tieren ebenso wie von Flüssen oder Gletschern angeht. Und es kommt in dem Zusammenhang auch die Frage auf, wie weitreichend die Umweltnutzung von Menschen denn sein sollte. Gibt es vielleicht ein Genug? Das stellt die Frage nach Suffizienz statt Wachstum beispielsweise. Und ich glaube, das sind Debatten, die wir in Zukunft noch sehr viel eingehender führen werden. Übrigens auch als Friedensforscher. Ich würde mal behaupten, dass unser Friedensbegriff ökologisch blind war und ist. Also Frieden gestiftet wurde oftmals über das Zusammenwachsen oder das Zusammenwachsen, also auch wirtschaftlich gedacht, über ein Mehr an Rechten und Privilegien und Gütern. Und es kommt auch nicht von ungefähr, dass die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die der sogenannten großen Beschleunigung ist. Große Teile der Menschheit und längst nicht alle es erlebt haben, dass es ihnen gesellschaftlich, wirtschaftlich besser ging, aber gleichzeitig ökologische Erdsystemtrends ins Negative drehen. Und wir sollten uns schon fragen, ob ein Verständnis von positivem Frieden, wie wir ihn auch am PRIF verstehen, als Prozess abnehmender Gewalt zwischen Menschen, zunehmender sozialer Gerechtigkeit und einem Mehr an politischer Freiheit weiterhin ohne ein Mehr an Nachhaltigkeit sinnvoll ist.
Ja, vielen Dank für die Einblicke in das Forschungsfeld, Patrick, und dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Und nicht zuletzt viel Erfolg für die Forschungsgruppe.
Vielen Dank.
Falls die Hörerinnen und Hörer gerne tiefer einsteigen möchten, die Mitglieder der neuen Forschungsgruppe haben selbstverständlich bereits einiges in diesem Gebiet, auch Open Access, publiziert. Und die Publikationsliste findet sich auf der Seite der Forschungsgruppe, die wir natürlich in den Shownotes mit allen weiteren Infos verlinken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim PRIF Talk, dem Podcast des Peace Research Institute Frankfurt.